Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Tja, Richard, hochverehrter Richard.
Oh, schau an. Was passiert?
Wir sind bei Folge 441 angelangt. 441, Quersumme 9.
Sehr schön.
Schöne Zahl. Und weißt du noch, was wir letzte Woche besprochen haben?
Ja, in Folge 440 hast du über eine Giraffe gesprochen. Oder wie man es früher auch genannt hat, Camelopard.
Ja, richtig. Zumindest im antiken Rom.
Ein Camelopard. Eine Giraffe, die geschenkt wurde von Ägypten an den französischen König.
Richtig.
Und du hast so ein bisschen die Reise und diese Kameldiplomatie besprochen.
Giraffendiplomatie.
Giraffendiplomatie, nicht Kamel, natürlich. Ja. Sehr spannende Folge.
Sehr gut. Ja, danke dir. Es gibt einiges an Feedback. Das kommt aber dann in den Feedgag, der ja bald kommt. Insbesondere
ja,
zu der
sollte, ja. Ja.
Insbesondere zu der Frage, ob Giraffen nicht gegen Löwen doch eine Chance haben.
Ja, genau. Da habe ich so wieder mal einfach so behauptet, was. Und es ist höchstwahrscheinlich nicht so.
Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, muss ich sagen.
Ja. Nee, es ist, besprechen wir dann im Feedback.
Genau. Apropos Behauptungen.
Ja.
Du hast jetzt Gelegenheit, viele Behauptungen aufzustellen, denn die nächste, weiß nicht, Stunde, je nachdem, wie lange du dir Zeit nimmst, gehört nämlich dir, Richard. Und ich würde sagen, erzähl uns doch eine Geschichte.
Ist das deine Überleitung gewesen
ja,
jetzt?
Gut, oder?
Apropos Behauptungen. Sehr, sehr. Überrascht mich auch nach fast 9 Jahren immer wieder.
Ja. Muss so.
Muss so. Daniel, was verbindet einen Abenteurer und Offizier des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs aus Charleston, South Carolina, und eine Schusterin aus dem kleinen walisischen Ort Fishguard? Um es mit einer klassischen Clickbait-Phrase zu sagen, die Antwort wird dich überraschen.
Die waren verheiratet.
Sie waren nicht verheiratet. Was die beiden verbindet, ist die Französische Revolution.
Ah, okay.
Oder etwas, was als die letzte Invasion Großbritanniens in die Geschichte eingegangen ist. Daniel, ich werde dir heute die Geschichte erzählen, welche Umstände dazu beigetragen haben, dass sich die Schicksale dieser beiden Personen an den Tagen vom 22. bis 24. Februar 1797 überkreuzt haben. Eine der beiden Personen wird als Resultat dieser Überkreuzung im Gefängnis landen. Die andere wird zur Legende werden.
Und wer ist, wird mich überraschen.
Na, schau mal. Lass uns am besten gleich dorthin springen, wo ich diese Verbindung zwischen den beiden Personen verortet habe, nämlich die Französische Revolution. Genauer die Revolutionskriege. Ja, vielleicht so als kurze Zusammenfassung, wie wir zu den Revolutionskriegen kommen. Also Französische Revolution beginnt 1789. Ziel ist es, die absolutistische Monarchie zu stürzen und tiefgreifende Veränderungen natürlich im ganzen Land. Also Feudalordnung wird abgeschafft, Neuverteilung des Landes und es wird versucht, eine Republik zu errichten, die eine gerechtere Gesellschaftsordnung hat. Diese Transformation allerdings, die löst auch in Europa Unruhe aus und führt dann eben zu den Revolutionskriegen, in denen Frankreich dann gegen die verschiedenen Koalitionen europäischer Monarchien kämpft. Ja. Geprägt sind diese Kriege von wechselnden Allianzen, ausgedehnten militärischen Kampagnen, die das neu entstandene Frankreich sowohl verteidigen als auch seine revolutionären Ideale über die Grenzen hinweg verbreiten soll. Also quasi Republikaner aller Länder, vereinigt euch. Auf Art. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich über einen Konflikt im Rahmen dieser Revolutionskriege gesprochen, und zwar in der Schinderhannes-Folge. Erinnerst du dich, als Franzosen gegen deutsche Truppen kämpfen oder kaiserliche Truppen eigentlich?
Ja, ging es da um die rheinischen
Gebiete? Im Rheingebiet, genau, die rheinischen Gebiete. Und hier sind wir jetzt ungefähr, also wir sind im Jahr 1796, Revolutionskriege laufen, und hier treffen wir auf einen Mann, der sich von diesen republikanischen Idealen viel erhofft. Sein Name ist Theobald Wolfe Tone. Er ist ebenfalls revolutionär, allerdings kein Revolutionär aus Frankreich, sondern aus Irland. Und sein Plan ist, er will die französische Regierung, zu jener Zeit ist es das sogenannte Direktorium, das seit 1795 besteht, er will die französische Regierung dazu bringen, irische Unabhängigkeitsbestrebungen zu unterstützen. Mhm. Wir wissen ja, Irland zu jener Zeit schon seit Jahrhunderten unter der Kontrolle der Krone Englands. Und da bildet sich zu jener Zeit in Irland eine Unabhängigkeitsbewegung und Teil dieser ist dieser Theobald Wolfe Tone. Und er ist mit seinem Ansinnen recht erfolgreich. Er stößt auf offene Ohren. Das Direktorium, das erhofft sich durch diese Unterstützung der irischen Unabhängigkeitsbewegung vielleicht sogar ein Auslösen einer ähnlich gearteten Revolution in Großbritannien, obwohl es nicht so offensichtlich ist, dass sie das wollen. In erster Linie wollen sie damit die Möglichkeit sehen, England oder Großbritannien von innen heraus zu besiegen. Mhm. Es wird also ein fähiger Mann gesucht. Gesucht wird er von Carnot in erster Linie, einem Mitglied dieses Direktoriums. Es wird ein fähiger Mann gesucht, der dieses Vorhaben organisieren kann. Und gefunden wird er schließlich in der Person des Louis-Lazare Hoche oder Hoche. Dieser Hoche, der wird kurz nach dieser Sache im Jahr 1797, also einige Monate später, niemand geringerer werden als der Oberbefehlshaber über genau diese Truppen im Rheinland, die ich vorhin erwähnt habe. Und er wird auch ziviler Verwalter der Länder zwischen Rhein-Maas und Mosel, also genau eben diese Gegend, die in der Schinderhannes-Folge vorkommt. Mhm. Bevor das passiert allerdings, muss er sich mit diesen Plänen beschäftigen, im Jahr 1796 in Großbritannien einzufallen. Dieser Lazare Hoche oder Hoche, wie spricht man tatsächlich aus? H-O-C-H-E.
Also ich glaube, das
Hoche oder Hoche.
Das H spricht man im Französischen nicht, oder?
Nie. Auch nicht, wenn es so
gut, auch nicht, wenn's so prominent ist.
Ja. Na gut, also dieser Lazare Hoche, der ist ein hochdekorierter General in der republikanischen Armee und sein Plan, den er jetzt ausheckt, der reflektiert zwar gewisse Hybris, die nur so jemand an den Tag legen kann, ist aber ansonsten tatsächlich ziemlich gewieft. Was soll passieren? Es soll tatsächlich eine Invasion Großbritanniens stattfinden und zwar über den Umweg Irland. Ja. Sie sehen, dass Irland das am schlechtesten befestigte Gebiet Großbritanniens ist und dann eignet sich das natürlich hervorragend, dass man dort landet und dann weiterzieht in Richtung England. Hm. Vielleicht hier noch kurz was zu diesen Plänen. Ich habe unterschiedliche Dinge gelesen, wann die ausgeheckt wurden. Tatsächlich soll schon bevor die Iren sich da eingeklinkt haben, bevor Tone nach Frankreich kam, um Hilfe zu bitten, sollen schon Pläne ausgeheckt worden sein in Großbritannien, einzufallen mit Truppen und als dann Tone kommt, denken sie sich, ah ja, vielleicht ist es gut, das über den Umweg Irland zu machen. In den Nacherzählungen dieser Geschichte wird es nicht ganz klar, ob diese Pläne vorher schon existiert haben oder erst dann geboren wurden, als diese Anfrage aus Irland kam. Mhm. Das Resultat ist aber dasselbe. Ab Mitte 1796 wird also diese Invasion Großbritanniens über den Umweg Irland geplant.
Aber die wissen auch, dass Invasionen schon länger nicht mehr erfolgreich waren.
Ich denke schon, ja. Also wir werden noch darüber sprechen, wie diese Invasion aussehen soll. Mhm. Und es ist nicht so das Klassische, was man sich vorstellt. Also es ist nicht 1066, ja, wo William the Conqueror dann nach England kommt und einfach tatsächlich alles übernimmt. Sondern es soll ein bisschen anders funktionieren.
Okay.
Also tatsächlich soll diese Invasion im Herbst 1796 an drei verschiedenen Orten mehr oder weniger gleichzeitig stattfinden. Also das Kontingent an Soldaten, das sie haben, das besteht aus ungefähr 15.000 Soldaten und der Hauptplan ist, beziehungsweise der Hauptlandungsort soll Bantry Bay in Irland sein. Es soll aber noch ein zweites Kontingent geben, das über den Kanal von Dunkirk aus in Newcastle landet, in England. Und ein drittes Kontingent, das soll in Cornwall, also an der Südwestküste Englands anlegen und sich dann so in Richtung Bristol bewegen. Bristol kennst du vielleicht noch aus meiner Folge 397 über High Brasil. Mhm. Da habe ich so ein bisschen drüber geredet, warum Bristol eigentlich so ein idealer Ort war für vieles. Und es ist unter anderem deswegen so ideal, weil es mit dem Bristol-Kanal einen direkten Zugang zum Atlantik hat.
Ja, ich dachte, ich kenne es auch aus der Folge zum Shampooing.
Aber Shampooing?
Das war Brighton, oder?
Das war Brighton. Ah, okay. Ich glaube, da haben wir auch in der Hyper-Seal-Folge so, da hast du, glaube ich, eine Fußballmannschaft verwechselt.
Oh ja, stimmt.
Die Brighton versus Bristol. Jedenfalls, diese beiden Kontingente, die sind weit kleiner und die sollen in erster Linie die mächtige britische Navy ablenken, damit diese 15.000 Soldaten dann auch in Irland landen können. Zusätzlich sollen sie ja auch so eine Art, wie soll ich sagen, Guerilla- oder Terrorkrieg führen. Ja, sie sollen Brücken zerstören, sie sollen vor allem auch die Häuser der Adligen zerstören und auch so ein bisschen versuchen, die arme Bevölkerung gegen Adel und Monarchie aufzuwiegeln. Es ist ein sehr tollkühnes Unterfangen und wie so viele tollkühne Unterfangen, klingt's gut auf dem Papier. Bei der Durchführung zeigt sich dann aber recht schnell, dass es dann doch etwas schwieriger ist als gedacht.
Mhm.
Ich werde jetzt nicht bei allen ins Detail gehen, aber eine der drei Landungen wird abgesagt, die nach Cornwall gehen soll. Die zweite, die über den Kanal gehen soll, von Dunkirk aus, die muss umkehren. Also die müssen umkehren, weil sich herausstellt, dass die Transportschiffe, die sie gewählt haben, dass die für die raue See da im Herbst nicht so geeignet sind.
Mhm.
Hindert Frankreich allerdings nicht daran, die dritte, die richtig große, die eigentliche Expedition, wie sie es nennen, unter der Leitung von Hoche und einem anderen General namens Morat de Guy nach Irland lossegeln zu lassen. Das machen sie am 15. Dezember 1796. Es wird eine Mischung aus Inkompetenz und Pech sein, die dieses Vorhaben dann schlussendlich aber auch scheitern lassen wird. Mhm. Bevor die Schiffe noch die französische Küste passiert haben zum Beispiel, kollidieren vier davon, werden stark beschädigt. Ein weiteres sinkt dann, nachdem es auf einen Felsen aufgelaufen ist. Und Nebel und schlechte Sicht sorgen dann auch dafür, dass die Flotte getrennt wird. Ja, können nicht mehr in einem Verband jetzt in Richtung Irland segeln.
Mhm.
Ein Großteil der Schiffe schafft's nach Bantry Bay an der Südküste Irlands. Da sind aber weder Hoche noch Morat de Guy dabei. Ja. Und die dort ankommen, die sehen sich außerstande, weiter landeinwärts zu segeln, wo sie eigentlich landen sollten. Und sie segeln dann schließlich unverrichteter Dinge wieder zurück nach Brest, dem Ausgangsort dieser ganzen Expedition. Als dann Hoche und Morat de Guy es auch bis zu Bantry Bay schaffen, können sie dort auch nicht anlegen, finden keine Möglichkeit anzulegen, segeln auch zurück nach Brest. Auf dem Weg zurück liefern sich die Schiffe dieser Expedition dann aber auch noch so Scharmützel mit Schiffen der britischen Navy.
Hm.
Also unverrichteter Dinge zurückgekehrt, ohne einen Fuß auf irischen Boden gesetzt zu haben, hat diese Expedition, die französische Marine, insgesamt 12 Schiffe und tausende Menschenleben gekostet.
Mhm.
Die Expedition ist also gescheitert. Oder vielleicht doch nicht.
Hm.
Ich habe vorhin von den zwei Hilfsexpeditionen gesprochen, die beide gecancelt worden sind.
Mhm.
Dieser Plan wird zu Beginn des Jahres 1797 aufgewärmt. Und zwar soll ein Kontingent an Soldaten an der Südküste Englands landen und von dort aus sich in Richtung Bristol aufmachen und diese Akte der Sabotage oder des Terrors ausüben. Ich habe es aus der Literatur nicht wirklich rauslesen können, warum sie beschließen, das jetzt doch zu machen, obwohl diese eigentliche Expedition so ein eigentlicher ziemliche Katastrophe war. Es gibt unterschiedliche Ansätze, warum. Einerseits heißt, dass Frankreich ermutigt war durch die doch recht geringe Gegenwehr der britischen Navy. Also, dass sie es geschafft haben, der Navy aus dem Weg zu gehen. Am Rückweg zwar nicht, aber grundsätzlich, dass sie es überhaupt bis nach Irland geschafft haben, ist ermutigend gewesen. Eine andere Quelle sagt, dass diese Expedition tatsächlich als Unterstützung der eigentlichen Invasion geplant gewesen war, nur dass sie eben einige Monate zu spät gekommen ist.
Hm.
Da herrscht, wie bei vielen Dingen in dieser gesamten Geschichte, so ein bisschen eine Diskrepanz.
Mhm.
Was auch immer der Grund war, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir auf jenen amerikanischen Abenteurer stoßen, Abenteurer und Soldaten, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Dieser Mann, sein Name ist William Tate. Der wird zum Kommandanten dieser neuerlichen Invasionstruppe ernannt.
Aber der Tate ist aber nicht der Tone, oder? Also die nur
nein, der Tate ist nicht der Tone.
Okay.
Tone ist der Ire und Tate ist jetzt unser neuer Protagonist.
Verstehe, den kennen wir ja. Aber noch nicht. Der ist jetzt
den kennen wir noch nicht, den kennen wir nur aus meiner sehr kurzen Einleitung.
Alles klar, weil ich habe jetzt kurz befürchtet, ich bin eingeschlafen und habe die Hälfte verpasst und denke mir jetzt, oh, müsste ich eigentlich wissen. Okay.
Du so, ich habe gedacht, so wie immer bin ich eingeschlafen, ja, und ich habe wieder mal was verpasst. Na, William Tate. William Tate wird ausgewählt. Wie kommt es aber jetzt dazu, dass ein amerikanischer Abenteurer zum Kommandanten einer solchen Invasionstruppe ernannt wird? Vielleicht gestehe ich gleich einmal, dass ich am Anfang eine Sache verschwiegen habe, die ein bisschen wahrscheinlich auch damit zu tun hat. William Tate ist eigentlich irisch-amerikanisch. Mhm. Ja? Geboren in Irland, aber dann mit seinen Eltern oder seine Eltern mit ihm und seinen Geschwistern in die USA ausgewandert. Das Geburtsdatum von William Tate ist nicht ganz klar. Da streiten sich auch heute noch die Historiker und Historikerinnen drum. Es hieß lange Zeit, dass das Geburtsdatum wohl 1728 sei oder so dann doch um 1744 oder um 1753 rum. Es ist schwierig, weil es tatsächlich unterschiedliche Quellen diesbezüglich gibt. Das Alter hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie dieses ganze Ding dann rezipiert worden ist. Da werden wir am Schluss noch ein bisschen drüber sprechen. Jedenfalls, die Eltern des William Tate waren in den 1740er Jahren von Irland in die USA ausgewandert und Tate, der wächst heran zum patriotischen jungen Mann, der auch recht abenteuerlustig ist. Und er wird dann schließlich auch im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg im 18. Jahrhundert kämpfen. Und er kämpft in diversen Regimentern, schafft es bis zum Captain Lieutenant. Das ist so ein Rang ziemlich in der Mitte der Hierarchie dieser Continental Army, also der Armee der Amerikaner während des Unabhängigkeitskriegs. Nach dem erfolgreichen Ende des Unabhängigkeitskriegs, also erfolgreich für die Amerikaner, verdingt er sich als Steuerbeamter. Außerdem, weil seine Familie nicht wenig wohlhabend ist, verfügt er auch über eine gewisse Menge Land.
Nicht wenig wohlhabend.
Nicht wenig wohlhabend.
Sehr gut.
Nicht unvermögend ist.
Redest du so über Reiche? Sind nicht, die haben...
Sie sind nicht reich, sie sind nicht wenig wohlhabend.
Ach so, nicht wenig wohlhabend, ja. Ist nicht reich.
Na, wohlhabend ist ja auch nicht reich.
Ach so, verstehe. Oder? Also wenn ich sage, jemand ist wohlhabend, dann meine ich schon, die sind reich.
Ja gut, aber das ist tatsächlich eine Frage der Semantik in dem Fall. Jedenfalls dieser William Tate, der ist kein Mann, der sich mit so einem beschaulichen Leben zufrieden gibt. Getrieben von Abenteuerlust stürzt er sich immer wieder in neue Vorhaben. Er wird zum Beispiel Teil einer Organisation ehemaliger Offiziere der Continental Army. Er investiert in Unternehmen, spekuliert auch so ein bisschen. Und er kehrt dann auch wieder zu seiner militärischen Vergangenheit zurück. Er ist so ein bisschen restless. Ja? Es ist wahrscheinlich aufgrund seiner Ablehnung der Briten naheliegenderweise, nachdem er ja im Unabhängigkeitskrieg gekämpft hat, dass er ein glühender Verfechter der Französischen Revolution ist. Als im Jahr 1793 die Société Républicaine de la Caroline du Sud gegründet wird, also die Republikanische Gesellschaft von South Carolina, da wird er zum Sekretär dieser Organisation gewählt. Und Ziel dieser Organisation ist es, Frankreich in seinem Kampf gegen England und seine Alliierten zu unterstützen. Und die Unterstützer, also die Mitglieder dieser Organisation, das sind Männer wie Tate, also Veteranen des Unabhängigkeitskriegs. Es sind aber auch Händler zum Beispiel, die mit Frankreich handeln und die natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass das Frankreich, das jetzt gerade existiert, auch weiterhin existiert und gegen seine Feinde gewinnt. Es wird dann auch tatsächlich so eine Art revolutionäre Armee für Frankreich in South Carolina gegründet und Tate wird damit auch zum Colonel dieser französischen Armee in den USA. Und seine erste Aufgabe soll es sein, spanische Gebiete in Nordamerika zu annektieren. Warum? Weil Frankreich gerade mit Spanien Krieg führt und er stellt dafür sogar eine eigene Truppe von 2000 Männern auf, investiert beinahe sein gesamtes eigenes Geld. Nur dieser Plan, der natürlich völlig widrig aller Gesetze und so weiter ist in den USA, der wird von Frankreich aus dann schließlich im Jahr 1794 gecancelt. Und William Tate, der steht jetzt vor einem Problem. Erstens, weil er kaum mehr Geld hat, weil er das alles da rein investiert hat. Was aber schwerwiegender ist, so eine Truppe in South Carolina zusammenzustellen, um offiziell spanische Gebiete einzunehmen oder zu übernehmen oder zu annektieren, ist natürlich illegal. Ist illegal und so droht ihm jetzt die Verhaftung und auch Verurteilung. Und er macht das einzig Sinnvolle.
Er geht nach Europa.
Richtig, er flüchtet 1795 nach Frankreich. Er steigt dort ab, beziehungsweise wohnt anfangs in dem Maison Boston in der Rue Vivienne. Und wie es der Zufall so will, trifft er dort auf einen gewissen Theobald Wolfe Tone. Also eben jenen irischen Revolutionär.
Da sind wir genau. Jetzt.
Der nach Frankreich gekommen war, um eben Unterstützung für seine Sache zu finden. Und es kommt, wie es kommen muss. Tone bringt Tate in Kontakt mit Osh. Ich habe den Satz geschrieben und habe gedacht, ah, so schön. Ich sage deswegen nochmal. Tone bringt Tate in Kontakt mit Osh und als es darum geht, die neuerliche Expedition mit einem Kommandanten zu versehen, wird Tate als eben jener ausgewählt. Mhm. Vom Kriegsministerium in Frankreich zum Chef de Brigade ernannt, legt Tate mit 4 Schiffen, Hauptschiffe sind die Fregatten Vengeance und Résistance, am 18. Februar 1797 von Comarée in Richtung Südengland ab. Also Comarée ist so an der Nordwestküste Frankreichs. Mhm. An Bord sind ein bisschen mehr über 1200 Mann. 1200 Mann, an denen schon zu erkennen ist, dass diese gesamte Expedition, wie soll ich sagen, mehr ein Selbstmordkommando als eine gut geplante Invasion der britischen Inseln darstellt. Mhm. Also beinahe die Hälfte der Männer sind eigentlich Häftlinge oder Zwangsarbeiter. Also Häftlinge aus den Gefängnissen raus oder Zwangsarbeiter, die in den Schiffswerften in Brest arbeiten haben müssen. Die werden rekrutiert für diese Expedition. Es sind zwar auch ausgebildete Soldaten dabei, also knapp die Hälfte sind echte Soldaten Frankreichs. Es sind aber auch 100 französische Royalisten dabei, also die sie eigentlich eh auch loshaben wollten, weil sie eben gegen den republikanischen Geist stehen. Mhm. Sie tragen alle unterschiedliche Uniformen und die werden deswegen alle dunkelbraun eingefärbt und der inoffizielle Name dieser Legion rührt daher, die Légion Noire, also die schwarze Legion.
Aha. Sag mal, haben die sich auch im Land Unterstützung geholt oder soll das alles nur von außen kommen?
Wie meinst du im Land?
Also haben die vielleicht in Großbritannien auch oder in Irland auch schon Verbündete, mit denen sie vorher schon in Kontakt getreten sind?
Nein.
Okay.
Haben sie nicht. Du wirst gleich hören, wie wenig. Ja.
Okay.
Am 19. Februar 1797 landen sie mit ihren Schiffen am Bristol-Kanal oder eben diesem Kanal, der den Zugang zum Atlantik bildet. Allerdings macht ihnen hier das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung. Also sie wollen eigentlich weiter landeinwärts segeln, um dann dort anlegen zu können. Können sie nicht. Es gibt aber einen alternativen Anlegeplatz im Cardigan Bay in Pembrokeshire und das ist dann schon Wales, wo sie dann schließlich am 22. Februar landen, es ist ein Mittwoch, und sie finden einen Ort, wo sie anlegen können. Der Ort heißt Carrick Wested Point und der ist einige Kilometer entfernt von einem kleinen Städtchen namens Fishguard. Hm. Wie der Historiker Alstrom in einem Paper schreibt, kann man diese Landung als den wahrscheinlich erfolgreichsten Teil der gesamten Aktion betrachten. Es gibt keine Gegenwehr durch britische Truppen. Die haben das nicht erwartet, da ist niemand. Und nachdem sie dort angelegt haben, entladen sie bis um 2 in der Früh Männer und Material. Und dieser Teil der Invasion ist tatsächlich geglückt. Und es heißt auch, dass es eine außergewöhnlich gute Landung war. Also Tate wird dafür auch gelobt in der Geschichtsschreibung. Es ist, wenn man so will, der einzig gute Moment für Tate und seine Legion Noir.
Gelobt wird er aber nur in der französischen Geschichtsschreibung, oder? Also nicht in der britischen?
Nein, nicht einmal dort. Okay. Nicht einmal dort. Also in der französischen wahrscheinlich noch weniger als in der britischen. Die Bevölkerung, die dort in diesen Bauernhäusern lebt, in dieser Gegend rum, die sehen, da landen Franzosen und die fliehen dann gleich aus ihren Häusern. Mhm. Ja, fliehen aus ihren Häusern in Richtung Fishguard. Das heißt, die ersten Mitglieder dieser arbeitenden Bevölkerung, die sie eigentlich vielleicht davon überzeugen wollen, dass sie sich ihnen anschließen, um aufzubegehren, die sind schon mal weg. Ja. Und die nicht geflohen sind, die tun eigentlich das Gegenteil dessen, was sich Tate und die Organisatoren dieser Invasion erwartet haben. Sie bewaffnen sich mit allem, was so ein landwirtschaftlicher Betrieb halt hergibt. Also Sicheln, Mistgabeln, Knüppel. Mhm. Und sie leisten vereinzelt tatsächlich Widerstand. Also es ist so, diese Truppen, die dort ankommen, die haben keine Vorräte mit. Ja, also sie haben Vorräte gehabt für die Überfahrt, aber der Plan war, dass sie sich dann von dem ernähren, was sie dort finden. Und diese Truppen, es sind jetzt eben über 1000, die jetzt an Land sind, die schwärmen aus, um an Essen zu kommen. Hm. ziehen durch die Gegend, fangen an zu plündern, fangen richtig an zu plündern. Also nicht nur Nahrungsmittel suchen, sondern plündern Bauernhäuser, auf die sie treffen, plündern auch eine Kirche, die sie finden. Es werden im Zuge dessen auch zwei Bauern getötet, die sich ihnen in den Weg stellen. Und sie töten auch die Nutztiere, die sie finden. Sie sind aber so ausgehungert, diese Soldaten, weil ihnen offenbar auch das Essen schon knapp worden ist, weil ja diese Überfahrt dann doch länger gedauert hat als geplant. Sie sind deswegen sehr ausgehungert und essen zum Beispiel diese Tiere, diese Schlachten dann auch so halb roh. Das heißt, dass auch eine Woche später noch über 70 Männer zu krank waren, um Fishguard zu verlassen. Mhm. Die Männer haben aber nicht nur keine Vorräte mitgebracht, sie haben auch keine Zelte. Ja, sie haben keine Zelte mit. Also werden zum Beispiel von den Häusern, an denen sie vorbeikommen, werden die Fensterrahmen abgenommen, zerhackt und auf die von ihnen entfachten Lagerfeuer geworfen. Alles nicht so glamourös. Dabei hätten sie es, wenn sie es gewusst hätten, ein bisschen einfacher haben können. Dieser kleine Ort Fishguard nämlich, in dessen Nähe sie ja gelandet waren, der wäre an diesem Tag ohne Gegenwehr gewesen. Eigentlich hätte dieser Ort geschützt werden müssen von den Truppen eines gewissen Thomas Knox. Thomas Knox ist Sohn eines einflussreichen Landbesitzers und seine Aufgabe war es, Fishguard zu sichern. Als er aber hört, also es heißt, dass er gerade beim Social Gathering war, also wohl am Saufen irgendwo, ja, kommt ihm zu Ohren, dass hier französische Truppen gelandet sind und wahrscheinlich denkend, dass es eine ziemliche Übermacht ist, was nicht ganz falsch war, zieht er seine Truppen zurück. Er zieht seine Truppen zurück zu einem Ort namens Haverford West, südlich von Fishguard. Mhm. Das heißt, hätten die das gewusst, die Truppen von Tate, dann hätten sie einfach in die Stadt gehen können und hätten diese Stadt einnehmen können. Dieser Thomas Knox, der trifft aber auf seinem Weg nach Haverford West auf einen gewissen Lord Cawdor. Und dieser Lord Cawdor, das ist der, der offiziell verantwortlich ist für die Sicherheit in Pembrokeshire, also in dieser Grafschaft, in der wir uns jetzt befinden. Und sie tun sich zusammen, weil der hat auch gehört, dass hier Franzosen gelandet sind und hat Reservisten und so weiter zusammengezogen. Insgesamt sind sie jetzt über 500 Soldaten, die wieder zurückmarschieren in Richtung Fishguard, dorthin marschieren, bis sie ungefähr 2 Kilometer vor Fishguard stehen. Es gibt dort dann schon ein paar Schusswechsel mit den Franzosen, die sich in der Nähe dort in Bauernhäusern verschanzt haben. Cawdor greift die Stellungen der Franzosen allerdings nicht an, sondern beschließt bei Einbruch der Dunkelheit seine Truppen in Fishguard zusammenzuziehen und die Nacht dort zu verbringen. Es ist ein Umstand, der so ein bisschen die Stimmung ändert. Ja, bis dahin war die Bevölkerung noch recht verängstigt, vor allem eben auch in Fishguard, warten eher auch so ängstlich ab. Jetzt beginnen sie Lärm zu machen. Ja, sie schlagen Trommeln, sie feuern Kanonen ab. Die Stimmung bei Tate und seinen Männern, die kippt ins Gegenteil. Was auch damit zusammenhängt, dass ein paar Stunden vorher diese beiden Schiffe oder die 4 Schiffe, aber vor allem eben auch diese beiden großen Schiffe, die Vengeance und die Resistance, dass die weggesegelt sind. Und es ist geplant gewesen. Ja, also der Plan war ja, sie segeln dorthin, die Männer kommen an Land, sie machen das, was sie machen sollen. Und die Schiffe, die übrigens beide sehr neue Kriegsschiffe waren, also da wollen sie wahrscheinlich kein Risiko eingehen, die segeln wieder zurück nach Frankreich. Und das machen sie auch. Das heißt, jetzt an diesem 2. Tag der Invasion sind diese über 1000 Männer mit Tate hier an der Küste in Wales und stehen jetzt auch schon quasi vor einem Kontingent an britischen Soldaten. Und ja, schaut nicht gut aus.
Haben wir auch keine Vorräte und nichts.
Richtig, keine Zelte, halbgares Essen. Die Truppen der Briten sind gut stationiert in diesem angrenzenden Fishguard. Für Tate ist es also ein großes Problem, seine Truppen, die ja auch nur zu einem Teil aus tatsächlichen Soldaten bestehen, irgendwie in Schach zu halten. Mhm. Ja, manche beginnen jetzt schon aufzumucken und ihm bleibt keine andere Wahl. Er schickt am Abend des 23. Februar ein Angebot eines Waffenstillstands an Lord Cawdor, zugestellt von zwei seiner Männer, Jean-Philippe Lebrun und François Lanard. Die Sache ist ja die. Die Aufgabe dieser Légion Noire wäre es gewesen, so diese Art Guerillakrieg zu starten, ja, sich die Unterstützung der lokalen Bevölkerung sichern und damit Großbritannien von innen heraus zu destabilisieren. Für richtige militärische Auseinandersetzungen, also Soldaten gegen Soldaten, so wie es jetzt ausschaut, dass es am nächsten Tag passieren könnte, da waren sie nicht vorbereitet drauf. Und deswegen bietet Tate Lord Cawdor eine bedingte Kapitulation an. Lord Cawdor schreibt zurück, dass er nur eine bedingungslose Kapitulation anbieten kann, aufgrund seiner größeren militärischen Stärke. Stimmt natürlich nicht. Ja. Es stimmt natürlich nicht, weil er hat nur halb so viele Leute in Fishguard. Und es hieß dann lange Zeit, dass er einfach nur geblufft hat. Ja. Mhm. Dass er geblufft hat. Tatsächlich habe ich aber gelesen, dass er schon spät Trupps ausgeschickt hat, die dann in einem Bauernhaus in der Nähe von Fishguard einen plündernden Franzosen festgenommen haben, der allerdings so besoffen war, dass er kein gerades Wort rausgebracht hat. Und das bestärkt Cawdor in seiner Meinung, dass dort im Camp von Tate ziemliches Chaos herrscht, und da hat er auch recht gehabt. Und deswegen schickt er die Leute von Tate zurück mit dem Angebot einer bedingungslosen Kapitulation, und er gibt Tate bis 10 Uhr vormittags am nächsten Tag Zeit, dieses Angebot anzunehmen. Und Tate, der nimmt das Angebot an. Und am 24. Februar 1797 um 14 Uhr marschieren die Franzosen zu Goodwick Beach, nördlich von Fishguard, also so ein kleiner Strand, und legen dort ihre Waffen ab. Die letzte Invasion Großbritanniens ist damit nach gerade mal 2 Tagen zurückgeschlagen worden. Aber es fehlte noch was. Du erinnerst dich, ich habe diese Folge nicht nur mit Tate, sondern auch mit einer Schusterin aus Fishguard begonnen. Und tatsächlich wird sich eine Schusterin, gewisse Jemima Nicholas, im Zuge dieser Invasion einen Namen machen. Meistens wird die Geschichte so erzählt. Jemima Nicholas soll gemeinsam mit ca. 400 Frauen aus Fishguard am Donnerstag, also dem 23. Februar, eine große Gruppe an französischen Soldaten bedroht und schließlich in einer Kirche über Nacht eingesperrt haben. Und am nächsten Tag sollen die Franzosen daher kapituliert haben und, so wie es gern dargestellt wird, vor allem aufgrund der Bedrohung durch Jemima Nicholas und die Frauen von Fishguard. Mhm. Die Frage ist, stimmt es? Es stimmt höchstwahrscheinlich nicht.
So wie du die, ja wenn man schon die Frage stellt, so stellt, dann stimmt es meistens nicht.
Das Interessante ist, es gab in Fishguard zum Zeitpunkt der Invasion tatsächlich eine Jemima Nicholas, eine Schusterin. War wahrscheinlich auch dort, als dann die Truppen von Cawdor kamen und als diese ganze Sache stattfand. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass diese Geschichte über Jemima Nicholas vermengt wird mit einer anderen Geschichte, die mehr ist als nur eine Geschichte. Wie der Historiker Richard Rose schreibt, ist es eine Geschichte, die für viele spätere Historikerinnen und Historiker zu schön klang, um wahr zu sein. Ja? Mhm. Also die so außergewöhnlich klingt, dass sie lange gedacht haben, es ist auch was sich einfach nur so erzählt wird. Und zwar ist es folgendes. Die traditionelle Kleidung der walisischen Frauen war so ein großer roter Flanellschal, den sie sich um die Schultern gelegt haben. Und als die Invasion beginnt und sich die Bewohnerinnen von Fishguard versammeln, waren dann darunter natürlich auch viele Frauen, die diese Schals getragen haben. Und es waren höchstwahrscheinlich so um die 400. Und aus der Ferne, also von dort, wo Tate sich mit seinen Truppen positioniert hat, da mussten diese in rot gekleideten Frauen ausgesehen haben wie britische Soldaten in ihren traditionellen Redcoats.
Ah.
Ja, also in ihren roten Uniformen. Und Tate, der keine Ahnung hat, wie groß die Truppenstärke Cawdors wirklich ist, gleichzeitig auch im Brief von Cawdor auf diese truppenmäßige Überlegenheit hingewiesen wird, der war wohl tatsächlich der Meinung, dass es sich hier um Soldaten handelt.
Ja.
Es ist eine Geschichte, die schon im März 1797 in Form einer Karikatur verewigt wird. Es gibt Varianten dieser Geschichte, in der Cawdor selbst die Bewohnerinnen von Fishguard so aufstellt, also auch auf den angrenzenden Hügeln, sie auch hin und her marschieren lässt, dass es so ausschaut, als wären sie in einer militärischen Formation. Und um diesen Eindruck zu erwecken, dass er hier über größere Truppenstärke verfügt, als es tatsächlich gehabt hat.
Interessant.
Die Geschichte von Jemima Nicholas, die ist laut des Historikers Hyle M. Davis allerdings eine Erfindung des viktorianischen Zeitalters.
Mhm.
In Frankreich wird die gescheiterte Invasion heruntergespielt. Ja, ich würde sogar sagen, sie wird ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Nicht zuletzt, weil in Frankreich ja im Vordergrund stand, dass Großbritannien schon besiegt werden muss, aber militärisch. Ja, nicht über so piraterieartige Kampagnen. Ich habe vorhin erwähnt, Carnot, dieses Mitglied des Direktoriums, das war der grundverantwortlich war für die Organisation, beziehungsweise der Osch dann auch diese Planung übertragen hat. Dessen Ansehen leidet unter dieser Geschichte, und er wird dann auch im Rahmen des im September 1797, also nur einige Monate später, stattfindenden Staatsstreichs entmachtet. Man hat einige Staatsstreiche gegeben in diesen Jahren und bei einem davon wird Carnot dann entmachtet, kann sich aber einer Verhaftung entziehen, indem er in die Schweiz flüchtet. Und Osch, der Organisator dieser gesamten Geschichte, der ja dann auch im Rhein-Main-Gebiet agiert, der stirbt dann auch schon im Jahr 1797, aber eines natürlichen Todes.
Verstehe. Und sollte der Tone nicht auch im Gefängnis landen?
Tate. Zu dem komme ich jetzt. Was wurde aus Tate?
Ja.
Tate wurde, so wie es für gefangene Offiziere nicht unüblich war, auf einem Gefängnisschiff festgesetzt. Also vielleicht erinnerst du dich an die Folge, die ich gemacht habe über Napoleon auf St. Helena. Da spreche ich ja auch davon, dass er einige Zeit lang auf einem Gefängnisschiff war. Er ist auf diesem Gefängnisschiff, der Royal Oak, und schließlich wird er dann ins Portchester Castle überführt. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs wird er dann im Jahr 1798 nach Frankreich ausgeliefert, so wie auch ein Großteil seiner Männer, die da dabei waren. Zurück in Paris lebt er dann einige Zeit wieder im Maison Bonstand, wo er die Zeit vor allem damit verbringt, um seine Pension zu kämpfen, die ihm als Mitglied der französischen Armee zusteht. Und er schafft es auch. 1500 Franc pro Jahr oder 1500 Franc pro Jahr. Keine Ahnung, wie viel das inflationsbereinigt ist, aber wahrscheinlich nicht genug für ihn. Ja. Wir treffen auf ihn nämlich noch einmal im Jahr 1809, wo er in einem Bericht der französischen Polizei erwähnt wird, weil er Schulden von bis zu 10.000 Franc angehäuft hat. Tate verlässt im Mai desselben Jahres, also 1809, wahrscheinlich auf Anraten des amerikanischen Botschafters dann Frankreich von Dunkirk aus in Richtung Charleston. Und es ist das letzte Lebenszeichen, das die Geschichte und wir von ihm haben. In England wird die Geschichte um die letzte Invasion Großbritanniens, wie diese Landung dann bald genannt wird, so ein Tourismus-Hit. Ja. Beginn des 19. Jahrhunderts ist ja auch der Beginn des Tourismus der Engländer nach Wales. Und es wird vor allem im viktorianischen Zeitalter sehr beliebt, nicht zuletzt, weil es immer heißt, in Wales leben quasi die ursprünglichen Briten, ja, die Bretonen. Und dieser Tourismus, der macht dann natürlich auch nicht Halt vor diesem Ort, wo diese letzte Invasion stattgefunden hat. Es gibt die Geschichte, dass ein Franzose, also aus der Truppe von Tate, bei der Landung von einer Klippe gefallen war und dann dort sterbend liegen gelassen wurde. Und ein paar Tage später soll ein Bewohner Fischgarts dort runtergeklettert sein, um einen Finger abzuschneiden. Als Erinnerung an die Invasion. Und ich habe in einer Quelle gelesen, dass jemand so beschrieben hat, dass im Laufe der Zeit das gesamte Skelett Knochen für Knochen von Touristen mitgenommen worden ist. Passt so irgendwie zum viktorianischen Zeitalter. Es ist auch das viktorianische Zeitalter, in dem dann schließlich historische Romane über diese Invasion geschrieben werden. Allerdings meistens mit eigenen Subtexten. Diese Subtexte zum Beispiel sind die Rolle der Waliser im Gefüge des gesamten Empires. Was ja natürlich auch wieder eine ganz eigene Geschichte ist. Die Literaturwissenschaftlerin Rita Singer hat zu dreien dieser historischen Romane jetzt gerade vor kurzem so ein Manuskript verfasst. Das ist eingereicht, aber es ist noch nicht veröffentlicht, aber sie hat es auf ihrer Seite veröffentlicht. Werde ich dann auch verlinken. Das führt mich jetzt zu einer Sache, die ich vorhin auch erwähnt habe. Das Alter von Tate. Also in den Erzählungen, die sich dann nach der Invasion ansammeln, wird immer wieder davon gesprochen, wie alt Tate war. Laut Berichten eben ein Mann Ende 60, sogar vielleicht über 70. Wobei es relativ unwahrscheinlich ist, dass die Franzosen solche Angelegenheiten einem so alten Mann in die Hände geben. Und der auch vorhin schon erwähnte Historiker Richard Rose, der widerspricht dem Ganzen auch mit neueren Erkenntnissen. Und das bis dahin verbreitete Geburtsjahr von 1728, das vor allem in der meistgelesenen akademischen Abhandlung über die Invasion vertreten ist, die in den 1950ern rausgekommen ist. Im Gegensatz dazu sagt er, dass er höchstwahrscheinlich so um 1744 geboren worden ist. Oder ist auch nicht ganz klar. Also er sagt eigentlich, dass er 44 war bei der Invasion. Das heißt, er müsste eigentlich so um 1753 geboren sein. Aber in anderen Texten heißt es, dass er 1744 geboren ist und nicht 1728. Auf jeden Fall, es passt gut zu der Art und Weise, wie die Invasion vor allem von der britischen Regierung beurteilt worden ist. Also die Tatsache, dass man davon ausgegangen ist, dass es so ein alter Mann war, der das angeführt hat. Also so ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, dass man in erster Linie aus einer Truppe Krimineller bestand, die dann von einem Greis angeführt worden sind. Ja. Was wiederum dann auch zu dieser Geschichte der 400 Frauen und vor allem zur Geschichte der Jemima Nicholas passt. Ja, also eine Truppe von Männern, die kaum als Soldaten bezeichnet werden können, weil sie sich von ein paar Frauen bewaffnet mit Sicheln und Mistgabeln einsperren und zur Kapitulation bewegen haben lassen. Ob die Geschichte um Jemima Nicholas jetzt stimmt oder nicht, diese Frage war nie ein Hinderungsgrund, sie zu einem der wichtigsten Aspekte dieser gesamten Invasion hochzustilisieren. Also so sehr, dass zum Beispiel ein eigener Wandteppich erstellt wurde, also so wie der Teppich von Bayeux, nur nicht so lang wahrscheinlich, der heute im Rathaus in Fischgard hängt. Mhm. Und seit Beginn oder Mitte des 19. Jahrhunderts findet auch jährlich ein Umzug statt in Fischgard, der dieser Invasion gedenkt. Und im Zuge dessen wird Jemima Nicholas auch von einer Bewohnerin Fischgards dargestellt. Und vor wenigen Tagen tatsächlich wurde Jemima Nicholas auch mit einer Blue Plaque bedacht, also einer walisischen Initiative, die wichtigen walisischen Frauen gedenkt. Und ja, Jemima Nicholas ist heute eine wahrhaftige Legende. Und damit, lieber Daniel, bin ich am Ende meiner Geschichte über die letzte Invasion Großbritanniens durch Frankreich, angeführt von einem irisch-amerikanischen Soldaten, zurückgeschlagen, so heißt es, durch ein Kontingent an rot beschalten walisischen Frauen, angeführt von einer Schusterin.
Na, sehr spannend, Richard. Also nicht nur, dass ich davon praktisch keine Ahnung hatte vorher, ist es auch wieder so ein sehr interessanter Mythos, der ja einerseits ein Mythos ist, aber andererseits ja auch so einen historischen Kern hat. Und das finde ich immer sehr spannend, weil man sieht daran immer, dass sich so diese Geschichten so weitertragen und anhand dieser Geschichte lässt sich es ja auch so schön erzählen. Aber man merkt schon diese absurde Komplexität im Hintergrund. Also welche Personen dann wie und dann gibt es hier diese drei Expeditionen, die erstmal so schlecht vorbereitet auslaufen und man fragt sich so, okay, wie könnt ihr da diesen Trupp hinschicken ohne Vorräte? Also es ist so...
Es ist, ich habe es auch so lustig gefunden, weil ich halt auch überhaupt keine Ahnung von dieser irischen Expedition gehabt habe, wie sie dann geheißen hat.
Ja.
Warum und dass das überhaupt geplant war und dass das im Zuge dieser, weil zum Beispiel, wenn ich an die Revolutionskriege denke, dann ist für mich der Fokus eben auf dem Kontinent, auf dem Mainland, ja, und nicht irgendwie die britischen Inseln und dass hier dann auch tatsächlich Frankreich versucht hat oder zumindest daran gedacht hat, Großbritannien über Invasion zu besiegen, war für mich auch völlig neu. Und es ist in dem Zusammenhang auch ganz interessant, weil es ist eben auch ein, wie soll ich sagen, wenig beleuchtetes Kapitel dieser Geschichte, was eben auch dafür sorgt, dass die Literatur, die zur Verfügung steht, auch sehr, wie soll ich sagen, wenig eindeutige Geschichten erzählt. Also so, ich habe ein paar unterschiedliche von walisischen Autoren gehabt und eben ein paar ältere und ein paar neuere Texte und da werden manche Dinge auch so vermischt. Also da wird zum Beispiel vermischt, dass die dann in Wales landen, dass die eigentlich Teil der ursprünglichen Expedition waren, also eine von diesen dreien. Das wird einfach so geschrieben und wenn du so kurze Darstellungen dieser gesamten Invasion liest, da wird das sowieso alles so ein bisschen zusammengezogen.
Ja.
Und das ist eben wirklich auch sowas gewesen, was lange Zeit historisch nicht wahnsinnig gut aufgearbeitet gewesen ist und viel sich auch so durch diese mündliche Tradierung einfach weiter verbreitet hat. Ja, also vor allem die Geschichte von Jemima Nicholas. Also Jemima Nicholas wird zum ersten Mal erst einige Jahrzehnte nach dieser ganzen Geschichte schriftlich erwähnt. Ja. Bis dahin hat sich das mündlich tradiert und da kann man halt auch nicht ganz sicher sein, wie viel da einfach dazu erfunden worden ist.
Ja. Ja.
Im Gegensatz zu dieser Geschichte mit den 400 Frauen, das ist nämlich, und da hat, glaube ich, auch Richard Rose vor relativ kurzer Zeit einen Brief gefunden in einem Archiv. Diese Sache mit den 400 Frauen ist einen Tag, nachdem es stattgefunden hat, in einem Brief erwähnt worden.
Ja.
Und ist deswegen auch relativ naheliegend, dass es auch wirklich so stattgefunden hat. Aber bei Jemima Nicholas schwierig.
Aber welche Rolle, und das kann ich mir vorstellen, spielt vielleicht auch noch mit rein, welche Rolle spielt denn eigentlich diese Geschichte heute in Irland? Also ist das was, worauf man sich so positiv bezieht?
Nicht wirklich, weil es mit Irland ja dann schlussendlich auch ganz wenig zu tun gehabt.
Ja.
Also die eigentliche Invasion, die von Irland aus stattfinden hätte sollen, die hat ja quasi kurz vor der Küste geendet. Ja. Die sind ja dann wieder zurückgesegelt. Und das, was in Wales passiert ist, das hätte eigentlich in Bristol stattfinden sollen. Also hat dann mit Irland selbst auch nichts zu tun gehabt.
Was ich mich auch frage, ist, wie man auf die Idee kommt, so eine Rebellion anzetteln zu wollen, ohne vorher sich Verbündete zu suchen, die dort sind und sie unterstützen können.
Ist tatsächlich eine gute Frage. Es ist so, die Gründe für die irische Expedition, die wurden nicht explizit angegeben als, wir wollen hier dieselbe Revolution starten, wie wir es auch hier in Frankreich gehabt haben. Sondern da war es eher so gedacht, dass Großbritannien von innen heraus geschwächt wird durch diese, weil das wären ja dann, wenn es funktioniert hätte, auch 15.000 französische Soldaten gewesen, die dann hier mehr oder weniger durchmarschieren hätten können. Und ich glaube, das war so der Hauptgrund. Ein bisschen so im Hintergrund natürlich schon, dass es gut wäre, wenn man die arme Bevölkerung davon überzeugt und sie sich eventuell anschließen. Aber ich glaube, der Hauptgrund, dass sie das so gestartet haben, war tatsächlich, sie auch militärisch einfach zu schwächen.
Gleichzeitig muss man aber auch sagen, natürlich, die Briten hatten halt vorher schon ihre Revolution, ne? Also die hatten es ja eigentlich auch schon vor den Franzosen.
Auf andere Art und Weise.
Ja. Ja, Richard, gab es Hinweisgeber oder Hinweisgeberin?
Tatsächlich, Eleanor, eine Hörerin aus London, hat mir den Hinweis zu dieser Blue Plaque-Geschichte geschickt von Jemima Nicholas und hat gemeint, das wäre vielleicht eine interessante Geschichte. Und immer wenn ich solche Dinge sehe, mit, weißt du, wo irgendjemand für so heroische Dinge ausgezeichnet wird, da denke ich mir, das ist interessant. Und noch interessanter finde ich, wenn man dann sieht, wie sich das vermischt hat mit der tatsächlichen Historie. Mhm. Vielleicht noch zur Literatur. Da habe ich ja schon einige erwähnt. Also Richard Rose hat geschrieben im Jahr 2003 The French at Fishguard, Fact, Fiction and Folklore in einem Journal Transactions of the Honorable Society of Cimrodorian. Mhm. John D. Ahlstrom hat ein Paper über Captain und Chef de Brigade William Tate geschrieben. Das heißt auch Captain and Chef de Brigade William Tate, South Carolina Adventurer im South Carolina Historical Magazine. Und dann gibt es noch einige andere. Also zum Beispiel Donald R. Combe hat geschrieben French Threat to British Shores, wo es quasi um diese militärischen Aktionen der Franzosen geht. Und Rita Singer habe ich vorhin schon erwähnt über die historischen Romane, die hat geschrieben A Very Improbable and Imaginative Fiction, Fictionalizing the French Invasion of Fishguard. Das wird erscheinen in Literature and History. Und Hyle M. Davies habe ich auch schon erwähnt, der hat geschrieben Terror, Treason and Tourism, The French in Pembrokeshire 1797 in einem Sammelband Footsteps of Liberty and Revolt, Essays on Wales and the French Revolution. Aus dem Jahr 2013.
Ah, sehr gut.
Also ja, es gibt da einige sehr interessante Dinge, aber eben, wie gesagt, teilweise sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie das Ganze beschreiben, weil sie sich auf unterschiedliche Quellen beziehen. Also nicht zuletzt eben, was das Alter von William Tate angeht.
Verstehe.
Gut.
So. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder hast du alles erzählt, was du darüber gelesen hast?
Ich habe noch lange nicht alles erzählt, was ich drüber gelesen habe, aber ich glaube, genug.
Sehr gut. Ja. Genug ist genug, Richard. Jetzt muss auch mal, muss auch mal gut sein jetzt.
Richtig. Lass uns gut sein und gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir das.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es direkt auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Da heißen wir Geschichte.fm, außer bei Mastodon, da gibt man am besten in einem Browser geschichte.social ein und dann landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Geschichten aus der Geschichte. Wenn uns jemand nicht nur hören, sondern auch lesen will, gibt es die Möglichkeit, dieses Buch zu erwerben und dort 20 Geschichten zu lesen, wovon 19 noch nicht im Podcast zu hören waren. Dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Oliver, Carsten, Sarah, Daniel, Janosch, Friedegard, Mitra, Fabian, Laura, Lisa, Günther, Judith, Sebastian, Markus, Hanna, Christian, Jonathan, Matthias, Martin, Nadine, Volker, Viktoria, Andreas, Vicky, Lukas, Lars, Felix, Melanie, Christine, Ken, Lorenz, Jakob, Kajetan, Anke, Udo, Lena Marie, Sebastian und Sarah. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, und dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen, oder?
Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Vielleicht sollte man aufhören, Namen überhaupt auszusprechen.
Naja, ich glaube auch.
Wir machen einfach.
Einfach nur buchstabieren.
Ja.
Ah, ich sag's einfach so, wie es geschrieben wird.